Wie verändert AI die Art, wie Unternehmen heute Prozesse denken? Und wie unterstützt Microsoft sie dabei, diese in die Praxis umzusetzen? Über das und mehr darf ich heute mit Andi Aschauer von Microsoft Österreich sprechen. Grüße euch und herzlich willkommen aus Wien zu Insights on Air, dem Podcast über AI, Cloud Innovation und digitalen Fortschritt. Servus Andi. Schön, dass du heute dabei bist. Freue mich sehr.
Hallo Nico, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf heute.
Jetzt habe ich dich schon so schön anmoderiert. Nachdem sich bei der Microsoft ja eure, sag ich mal, bezeichneten Unternehmensrollen jedes Jahr ein bisschen verändern, muss ich zugeben, ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, wie deine aktuelle Bezeichnung ist. Darf ich dich einladen, dich kurz offiziell noch einmal vorzustellen?
Gerne. Meine aktuelle Bezeichnung, ich habe es hier extra auch noch aufgeschrieben, meine aktuelle Rollenbezeichnung ist der Senior Solution Engineer für Low-Code. Bei uns im Lösungsbereich umfasst das den technischen Pre-Sales für die Enterprise-Kunden für die Bereiche Microsoft Power Platform, also Low-Code-Entwicklung und die Agentic AI-Themen, die damit kommen.
Super, ja, danke. Vielleicht magst du kurz darauf eingehen, das Thema AI, wie dich das jetzt aktuell oder wie sich, sag ich mal, deine Rolle verändert hat, seitdem das Passwort AI oder Microsoft voll auf AI setzt, seitdem die Partnerschaft auch mit OpenAI offiziell gelauncht wurde, hat sich einiges getan bei euch. Wie hat sich das persönlich auf deine Rolle ausgewirkt?
Also auf jeden Fall, seit AI ein Mainstream-Thema geworden ist, hat sich meine Rolle und die Rolle meiner Kollegen in den Bereichen, die sich mit der Art und Weise, wie Unternehmen Software entwickeln, befasst, dahingehend geändert, dass wir im Vergleich zu, wo wir vorher vielleicht sehr statisch gedacht haben, Prozesse, Workflow-Automatisierungen, jetzt im tagtäglichen Arbeiten, ich sage mal zu 70-80% uns befassen mit Agentic AI-Lösungen, das heißt mit Lösungen, wo wir nicht unbedingt mehr statischen Code oder statische Designs oder wie auch immer entwickeln, sondern wo wir diese Arbeit eigentlich an ein Large Language Model, das heißt mit den Methoden der generativen KI, delegieren und generieren lassen. Also das hat sich sehr, sehr stark geändert. Die Rolle hat sich in den letzten 1,5 Jahren extrem stark in Richtung einer zentralen Rolle für Agentic AI geändert.
Ja. Jetzt kenne ich dich schon ein bisschen länger, jetzt weiß ich, du bist ja ursprünglich, also du bist ja Techniker, oder? Du kommst ja, hast einen technischen Background, kommst ja ursprünglich aus dem Programmieren, weniger aus dem Low-Code, eher aus dem Pro-Code-Bereich, oder?
Genau, das war auch der Grund, warum ich in diese Rolle gegangen bin. Das heißt, ich komme eigentlich original von meiner Ausbildung her, habe ich damals hat es geheißen Information Engineering, das heißt im Zweig Software Engineering Information Engineering studiert. Das war damals das, was man unter dem Vertiefungsfach Artificial Intelligence verstanden hat. Sehr, sehr basic damals noch, das heißt, da haben wir uns mit Konzepten und Algorithmen und Möglichkeiten befasst, mit den Themen, die jetzt eigentlich Commodities sind, an die man gar nicht mehr denkt, wenn man an AI denkt. Und komme eigentlich dann auch von meinem beruflichen Werdegang aus der klassischen Softwareentwicklung. Das heißt, ich habe bei einem deutschen Telekom-Konzern ganz klassisch auf dem .NET-Framework entwickelt, Funknet-Simulatoren entwickelt für das GSM- und UMTS-Netzwerk, habe bei einigen Konzernen dann als Consultant auch in dem Bereich gearbeitet, das heißt wirklich klassische ASP.NET-Entwicklung. Dann kam SharePoint. Und ich wurde SharePoint-Consultant, nicht ganz freiwillig, aber ist so passiert und dann Trainer. Und irgendwann hat es mich dann auch wirklich zum Hersteller, zu Microsoft verschlagen. Auch nicht gleich in den Biceps-Bereich. Ich war zuständig für Microsoft Project und Project Server. Spannende Zeit. Gibt es jetzt in dieser Form nicht mehr. Also ist in andere Produkte reingewandert. Und aus diesem Hintergrund heraus bin ich dann auch in die Rolle des Solution Engineer für Low-Code gegangen, weil natürlich das Verständnis, wie Software entwickelt werden muss, was Software-Architekturen sind, Architekturkomponenten, was da gut funktioniert, schlecht, auf was man achten muss, ganz wichtig ist auch in diesem Bereich Low-Code-Entwicklung. Weil Low-Code heißt jetzt nicht, dass ich da einfach bunt drauf losklicke. Ja, ist möglich. Aber Low-Code ist im Jahr 2026, in dem wir uns befinden, Enterprise-Ready. Das heißt, das, was wir im Low-Code-Umfeld in dem Fall sehen, ist die Zukunft der Softwareentwicklung, gemeinsam mit den Methoden der künstlichen Intelligenz, die da ganz stark jetzt reinkommen.
Ja, ist auch das, was wir also aus der Partnersicht sehr stark sehen, geht auch immer mehr dahin, Citizen Development, wie kann ich einen Kunden dahin bringen, dass er selbstständig Dinge umsetzt, ohne immer einen Programmierer zu brauchen. Wartbarkeit aus vorigen Firmen, wo ich arbeiten durfte, habe ich gemerkt, dass gerade im Pro-Code-Bereich ja Fluktuation ein Riesenthema ist. Also wenn der weg ist, der es gebaut hat und man nur mehr begrenzte Zugriff hat auf die Person, wird es oft schwierig, das nachzuvollziehen, und manchmal baut man dann sogar ganz neu. Ne? So, jetzt hast du schon gesagt, AI-Thema ist für dich schon ein bisschen länger, hat dich quasi auch schon in deiner Ausbildung begleitet. Ich habe es auf der Uni auch schon ein bisschen eher in Richtung Machine Learning, AI war eher noch so sehr weit weg, kennengelernt. Jetzt ist die Frage, für mich war dann so ein bisschen der Big Bang ChatGPT. Auf irgendeiner privaten Feier, kann mich gut erinnern, irgendwann ist eine Frau zu mir gekommen, hast du das schon gesehen, und da kann man mit AI chatten und so weiter, und dann ist es boom gegangen, und so schnell konnte man gar nicht schauen, hat jeder nur mehr über ChatGPT gesprochen. Ja. AI ist mehr als ChatGPT, und wir merken aber trotzdem, dass gerade auch im Businessbereich viele Unternehmen starten mit AI und denken darüber nach, AI umzusetzen im Business-Kontext. Oft auch sind sie zurückhaltend aus Gründen der Compliance und so weiter. Dabei verwenden 95% der Mitarbeiter ChatGPT und sie kriegen gar nichts davon mit. Ja. Das ist ein Riesenthema. Jetzt würde mich interessieren, wenn du über AI sprichst, und ich bin jetzt, sag ich mal, bin auf dieser Feier, kenne jetzt ChatGPT, aber kenne sonst nichts. Wie würdest du jemanden als Nicht-Techniker das Thema AI erklären?
Mhm. Ich denke, vielleicht vorher, bevor man so eine generelle Erklärung anfangen, ist vielleicht auch wichtig, dass man den Kontext gibt, dass AI ist ja nichts Neues. Ja. Das ist, die Idee kommt aus den 50er Jahren irgendwo vom Alan Turing, hat halt nie so richtig funktioniert. Und AI hat eigentlich auch nichts mit Intelligenz zu tun. Wir haben das AI-Problem oder die Anwendbarkeit eigentlich nur durch Rechenleistung gelöst. Eigentlich mit Brute Force, so würde ich mal anfangen. Also das, was wir jetzt kennen, das ist ja eigentlich nur ein kleines Subset, nämlich der Bereich Generative AI. Der hat eigentlich das Problem, dass eine künstliche Intelligenz, wenn man es so nennen will, gewisse Kreativität an den Tag legt, dadurch gelöst, dass wir einfach so viel Rechenleistung reingesteckt haben und das Modell mit so vielen Informationen gefüttert ist, dass die Ausgabe ja immer irgendwie eloquent klingt. Ja. Und das sage ich, das ist auch was ich gern sage, was ist das, was man jetzt, wenn wir auf der Party sind und der AI versteht, dort werden 90% der Menschen, die sich nicht damit befassen beruflich, darunter eben Generative AI, ChatGPT und so weiter, Copilot verstehen. Was ist das? Im Endeffekt ist es nichts anderes als ein statistisches System, das nächste Wort vorhersagt. Ja, aber halt so groß, dass es immer recht gut klingt. Einer der großen Vorteile ist, es kann auch extrem eloquent lügen. Ja. Einfach weil es so viele Worte kennt, weil es mit so vielen Daten trainiert ist, dass diese Modelle halt immer irgendwas vorhersagen können, egal wie sinnvoll oder wenig sinnvoll es ist. Und das ist, glaube ich, auch was, auf das man hinweisen muss. Ja. Also das sind zwei Punkte, die ich immer gern mitnehme. Im Endeffekt haben diese Dinge, die wir als künstliche Intelligenz verstehen, nicht wirklich was zu tun mit Intelligenz, ja. Sondern es ist einfach eine Vorhersage, und die ist halt einfach so gut mittlerweile, weil sie einfach so viel Rechenleistung bekommt, weil diese Modelle so groß sind. Ne?
Das hast du schon was Wichtiges angesprochen, Thema Wissen. Wenn ich jetzt mit ChatGPT mich unterhalte, greift das ja auf ein sehr breites Wissen zu. Ja? Im Businessbereich ist das Ganze oft so, dass wir auch als Partner oft merken, ja, ich meine, ChatGPT gibt's, wenn ich jetzt eine Businesslösung will, quasi ist ja mehr oder weniger Plug and Play, oder ich brauche nur ein kleineres Stack, brauche einen Business Case, und dann kann ich relativ schnell starten, weil AI ist ja intelligent und macht dann. Hm. In der Praxis schaut es oft ein bisschen anders aus. Wie ist da deine Erfahrung, was die Erwartungshaltung von Kunden angeht?
Also die Erwartungshaltung, es ändert sich aktuell auch ein bisschen, aber bis jetzt war das immer so klassisch. Wir brauchen jetzt das und das Wort ist auch schon ein bisschen ausgeleiert, das Enterprise GPT. Mhm. Firmenname GPT. Ohne jetzt viel darüber nachzudenken. Die Erwartungshaltung ist, man schreibt da irgendwas rein und irgendwas kommt raus. Ja. Weil man es ja mit ChatGPT, mit Gemini, mit Copilot auch so macht. Jetzt hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn ich jetzt öffentlich mit ChatGPT spreche, als Privatperson, dann kommen die Informationen irgendwo her. Ist mir ziemlich egal. Also das Modell wurde, nehmen wir mal an, mit allem trainiert, was es so an digitalen Wissen gibt zu diesem Trainingszeitpunkt. Und dann gibt es natürlich noch als Datenbasis die Internet- oder die Websuchen generell, die ja da auch mit einfließen, und da kommt immer eine recht gute Antwort raus, und das passt, weil da frage ich halt nach Dingen, die mich interessieren. Ja. Jetzt aber, wenn ich natürlich im Unternehmenskontext bin und sage, wer ist der beste Paketdienstleister, vielleicht als Kunde, dann will ich das Ganze einschränken, weil wir wissen, wenn ich beim Paketdienstleister arbeite, wir sind der Beste und nicht den das Modell zufällig auswählt. Das heißt, da ist schon mal die Herausforderung, dass ich sage, was ist denn wirklich gesichertes Wissen? Gesichertes Wissen liegt wahrscheinlich bei uns in den Systemen, nicht im Internet, nicht im allgemeinen Wissen des Modells selber in den Trainingsdaten, sondern wir wollen diese Antworten so weit einschränken, dass eigentlich nur mehr aus unseren Wissensdatenbanken, Artikeln, was auch immer, antwortet. Und da kommt dann meistens die erste Ernüchterung, weil dieses Antworten aus internen Quellen, das funktioniert nur genau so gut, wie die Suche ist, die diese Inhalte durchsucht. Und wenn die schlecht ist, dann ist die Antwort schlecht. Oder herbeifantasiert, weil einfach keine Daten verfügbar sind oder zu wenig verfügbar sind, weil die Systeme dahinter einfach keine sinnvollen Suchergebnisse liefern können. Also wenn ich sage, bitte gib mir den Prozess für die Kundenanlage, und das System dahinter hat einfach keine ordentliche Suchtechnologie, liefert irgendwelche Dokumente oder gar keine oder zu wenig, dann kann das beste Large Language Model auch keine gute Antwort mehr generieren. Wenn nichts da ist, ist nichts da. Ja, es wird zwar eine knappe Antwort generieren, die wird auch gut klingen, aber da steht halt nichts drin.
Ja, man kennt es ja gut. Also ich teilweise, wenn du mit ChatGPT dich unterhältst, brauchst du ja oft mehrere Prompts hintereinander, bis der wirklich weiß, was du willst und dann auch das ausgibt, was du brauchst. Jetzt hast du eh schon, also Prompt-Thema habe ich jetzt, das Passwort habe ich jetzt schon aufgegriffen, zwei Themen im Wesentlichen, oder? Wenn du sagst, als Firma, ich möchte mich dem Thema annähern, ich möchte den ersten Use Case umsetzen, ist einmal Thema 1, was will ich und woher kommt's, oder? Thema Wissensmanagement, weil wir haben zum Beispiel auch in der Partnerrolle oft das Thema, dass ich dem Kunden erklären muss, pass auf, da ist schon ein Projekt dahinter, wir müssen gemeinsam in eine Projektsituation gehen, Anforderungen definieren, umsetzen, testen, sehr viel Testmanagement betreiben, bis wir dorthin kommen, wo wir hinwollen, weil eben die Fehlermarge bei AI es zu minimieren gilt, auf Basis klar zu definieren, was ich haben will und woher kommt, oder?
Ja, genau. Und was ich als zwei sehr kritische Punkte sehe, ist, es gibt zwei so, also mir kommen in den Anforderungen immer zwei so Themengebiete unter. Die erste Annahme ist, wir haben einen Riesenhaufen an Informationen, schlecht strukturiert. Da kübeln wir jetzt, also da stecken wir ein Large Language Model drauf und dann können wir super damit reden. Das ist mir die erste Fehlannahme, da kommt meistens die erste Ernüchterung. Strukturieren von Informationen wird mir nicht erspart bleiben. Ja. Mhm. Das heißt, so wie ich sagte, je besser die Suchergebnisse, desto besser die Antwort. Und das Zweite ist die Annahme, und das haben wir auch recht oft, jetzt sind die Ergebnisse nicht gut genug, jetzt gehen wir einfach aufs nächste neuere oder noch größere Modell und da wird es dann sicher besser. Oder wir setzen Modelle ein, die reasoning-fähig sind, also die ihre Schritte selbst reflektieren, und dann wird es besser. Ist die zweite Fehlannahme, weil da ist wirklich der Hebel dann in, oder die Kunst, es ist eigentlich mehr eine Kunst, die Modelle richtig zu prompten. Nicht einfach nur aufs Größere schalten und noch offener und kreativer zu werden, sondern zu sagen, gut, das ist vielleicht ein GPT-4.1 Mini-Modell, aber wenn man das richtig promptet, ist es mittlerweile schnell, günstig und liefert gute Ergebnisse, bevor ich jetzt darauf schalte bis 5.1 Reasoning und was Gott was noch alles.
Wenn ich dir folge, heißt das nicht für mich als Kunde, ich muss immer zuerst meine gesamten Daten strukturieren, überarbeiten, Datenqualität sichern, bevor ich überhaupt mit irgendwas starten kann, oder?
Ja, also wir sehen es auch in vielen Projekten, jetzt ist bei Unternehmen, jetzt kommt wieder dieser Moment, es gab mal so diese, mit dem Microsoft-Ökosystem, diese Phase, wo Microsoft SharePoint eingeführt wurde in vielen Unternehmen und Fileshares abgelöst wurden. Damit kam eine Enterprise-Suche und damit kam oft die Erkenntnis, wir finden nichts oder ui, die Leute finden zu viel. So, dann ist das in vielen Fällen nachgezogen worden oder auch nicht und eigentlich dasselbe passiert jetzt wieder. Es werden wieder große, große Repositories, SharePoint, SQL-Server, AI-Search-Instanzen, suchen jetzt das angebunden und es passieren zwei Dinge, entweder die Ergebnisse sind unbefriedigend oder auf einmal bekommen da Antworten mit Daten raus, die Leute gar nicht sehen sollten. Also das, die Grundlagenarbeit, Daten in sinnvollen Suchindizes zu halten, bleibt dann nicht erspart. Ja. Jetzt ist natürlich im Microsoft 365 Ökosystem haben wir mit was wir jetzt als WorkIQ bezeichnen, schon so eine Basisschicht. Das heißt, alles, was da drinnen ist an Informationen von Teams, E-Mail und so weiter, ist natürlich immer in meiner Unternehmensidentität im Positiven gefangen und ich kann über meine Inhalte reden. Aber wenn ich jetzt irgendwo ganz anders hingehe, ich sage jetzt Hausnummer technische Dokumentation und die in einem eigenen Suchindex erfasse, dann muss ich diese Arbeit halt tun, weil sonst wird es einfach nie so gut werden oder zu viel werden oder zu wenig.
Jetzt haben wir schon viel über die Datenbasis gesprochen. Du hast jetzt was Interessantes noch angesprochen, ist das Thema Security-Sicherheitsrollen. Man kriegt zu viel raus, was ich eigentlich gar nicht sehen darf. Mhm. Aus technischer Sicht jetzt, wenn dich jemand fragt, wir haben da als Kunde die Befürchtung, wenn wir jetzt Copilot implementieren bei uns im Unternehmen, wie nimmst du einem Kunden die Befürchtung oder was für Grundlagenarbeit muss man machen, um eben sicherzustellen, dass genau das nicht passiert?
Also ich denke gerade das wird oft übersehen, weil es wird immer verglichen, ich sage jetzt irgendwas, Copilot versus Copilot liefert nicht so tolle Antworten wie ChatGPT oder werden Äpfel mit Birnen verglichen. Aber das eine ist vollkommen, also in meisten Fällen, im Consumer-Fall, vollkommen offen, vollkommen ungesichert, geht einfach irgendwo hin. Ist ja für den Consumer auch okay. Das andere berücksichtigt über viele, viele Ebenen Sicherheitskonzepte etc. Wo wir hingehen und in meinem Fall, in meiner spezifischen Rolle ist es so, dass wir meistens bei prozessnahen AI-Themen kommen. Das heißt nicht unbedingt bei Themen, wo es darum geht, ich will meine E-Mails und Dokumente durchsuchbar machen, also diese klassischen Microsoft Copilot-Themen, das machen meine Kollegen, sondern wir wollen einen spezifischen Prozess von einem oder von einem Multi-Agent-System durchführen lassen, mit Wissen, mit Aktionen und. Ja. Und da können wir eigentlich, wenn solche Befürchtungen kommen, zum Glück in unserem Fall sehr gut verweisen auf das, auf dem Copilot, die Power-Plattform, auf dem dieser ganze Stack aufbaut, nachdem das ein technischer Stack ist, baut es auch auf allen Security-Lösungen auf, die meisten Unternehmen schon im Einsatz haben. Das heißt, unsere Purview-Produkte für die Compliance, Defender und so weiter. Und da kann man eigentlich darauf verweisen, dass ja die Methoden, die Plattformen da sind, entweder sind sie schon im Unternehmen oder existieren, um da auch wirklich nämlich proaktiv, also im Vorhinein zu arbeiten, zu sagen, welche Modelle erlaube ich, welche Datenquellen erlaube ich und, also im Governance-Sinn, aber auch proaktiv, also in Echtzeit, so Prompt-Injections zu blockieren oder auch dann im Nachgang nachzuvollziehen, wer hat was durchgeführt, wer hat was gesehen etc. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Portfolio und das unterscheidet diese Unternehmenslösungen auch ganz klar von dem, was wir als Consumer gewohnt sind. Also als Consumer von ChatGPT oder sonst was, wo das Ganze anders funktioniert. Ja? Ja. Wo natürlich auch gewisse Regeln drinstecken, aber natürlich viel, viel weniger und viel, viel offener ist jetzt im Unternehmenskontext, wo ich wirklich aufpassen muss, wo zig Ebenen von AI-Filtern, von Prompt-Injection-Filtern stecken etc.
Es ist auch interessant, wenn wir die Frage bekommen, immer ja, Einstieg in AI im Unternehmen, muss eigentlich immer heißen, AI gibt es ja schon in eurem Unternehmen, ihr kriegt es noch nicht mit. Und jetzt müssen wir es dahin holen, wo ihr es mitkriegt, in die Prozesse eingelagert, in die Lösungen eingelagert. Und da spielt eben in unserem Fall Power Platform Azure Dynamics Business Applications eine große Rolle. Mhm. Kannst du vielleicht einmal kurz nochmal aufklären, wie und wo in den unterschiedlichen Lösungen ihr jetzt wie AI reingebracht habt und welche Rolle es jetzt aktuell quasi in den Produkten spielt?
Also das ist ja ganz interessant, wenn man sich das jetzt mental so als Bild vorstellt, kann man sich das Microsoft-Portfolio ist halt gewaltig groß, aber man kann sich so in 3-4 Säulen vorstellen. Da gibt es diesen ganzen Bereich, der sich um Produktivität kümmert, das heißt Microsoft 365 mit allem, was da dazugehört, SharePoint und Teams, die ganze Produktivitätsschiene, wo es eher um den Mitarbeitenden geht, produktiv zu werden. Ja? Dann gibt es die Schiene Business Applications, wo es prozessnahe reingeht. Da geht es weniger um die einzelne Person und ums Kollaborieren, sondern ums Umsetzen spezifischer Geschäftsprozesse. Und dann natürlich der große Bereich Pro-Code-Entwicklung, das heißt alles, was Azure AI Foundry etc. ist, plus Security, dann als vierten Bereich. Und das ist ganz spannend, weil dieser mittlere Bereich Business Applications, wo Dynamics, Power Platform und so weiter drinnen liegt, der nimmt in diesem Gesamtspiel, jetzt AI oder Agentic AI, eine immer zentralere Rolle ein. Weil die Plattformen, in dem Fall die Power Plattform und alles, was da so rum schwebt, der zentrale Orchestrator für diese Lösungen werden. Das heißt, auf der einen Seite habe ich diese Oberfläche, mit der ich arbeite, den Microsoft Copilot. Auf der anderen Seite habe ich die Power Platform, wo ich sage, ich bringe jetzt meine Agenten in diese Oberfläche. Gell? Mhm. Also der Lieferantenprüfungsagent, der den Prozess Lieferantenprüfung umsetzt, durchführt, überwacht, bedient über Copilot. Und der vielleicht aber in die andere Seite greift und wenn wir jetzt runtergehen und sagt, um das durchzuführen, habe ich auch programmierte Agenten, also wirklich professionell entwickelte Komponenten, Systeme, Integrationsschichten aus dem Azure-Bereich. Und diese Plattform in der Mitte bringt das eigentlich als Orchestrator alles zusammen. Also die nimmt eine immer zentralere Rolle ein in diesem Agentic AI-Spiel.
Ja, spannend. Agentic AI ist viel gefallen und Agents.
Ja.
Was sind Agents? Was wir oft haben, ist das Thema, Copilot kenne ich, Copilot gibt es im Consumer-Bereich ja auch. Agents, wie unterscheidet sich jetzt ein Agent zum Copiloten?
Was wir halt sehen, ist, diese erste Welle der Generative AI Use Cases ist so ein bisschen, noch nicht ganz, aber die flacht so ein bisschen ab und das sind so die klassischen. Microsoft wird es Copilots nennen, also die Copiloten, oder im klassischen oder im generischen Kontext würde man sagen, so die klassischen RAG Agents im Sinne von Retrieve, Augment, Generate. Also ich frage was, das Ding geht mehr oder weniger intelligent an eine Quelle und gibt mir eine Antwort und bereitet die Antwort schön auf. Also so diese klassischen Wissenssuchen. Das ist das, was Microsoft als Copiloten, Copilots bezeichnet. Und das ist das, ich sage mal, wo wir jetzt schon relativ gut im Unternehmenskontext reinkommen. Steckt da sehr viel Mehrwert drin? Es ist einmal Schritt 1. Es ist einmal nicht Schritt 1. Ich habe jetzt oft Agentic AI und Agents erwähnt und meines Erachtens kommt der richtige Mehrwert jetzt daher, dass ich sage, ich baue auf denselben Konzepten Agents auf. Und diese Agents, die brauchen jetzt nicht unbedingt immer eine Chat-Interaktion, sondern die bekommen aus einem System ein Ereignis. Es kann ein eingehendes E-Mail sein mit unstrukturierten Infos, ein E-Mail mit Langtext. Ja. Da steht eine Kundenanfrage drinnen und dann geht dieser Agent, basierend auf seinem Large Language Model, ähnlich wie ein Workflow los und sagt, was steht denn da drinnen? Oh Gott, das ist eine Anfrage zum Gastarif. Welches Produkt hat der? Steht da eine Kontennummer drin? Kann ich aus Systemen diese Informationen anreichern? vielleicht eine sinnvolle Antwort generieren oder einen sinnvolle Vorschlag für eine Antwort generieren und dann einem Menschen zur Prüfung zum finalen Senden vorlegen.
Da kommen wir ins Spiel.
Da kommt die GoRelate ins Spiel, da kommen lokale Energieanbieter ins Spiel und die GoRelate als Partner. Und das sind so die Use Cases, wo ich sehe, wo der richtige Mehrwert drin ist. Mhm. Nicht unbedingt bei der Wissensbeschaffung durch Menschen, sondern bei dem Auslagern von solchen sinnlosen Prozessen, also von dem Durchsuchen von Informationen, vom Zusammenfassen von Informationen und eventuell auch im Auslösen von Aktionen basierend auf den Infos, von diesem Abnehmen der Arbeit. Weil es hat niemand im Unternehmen, würde sagen, hat zu wenig Arbeit mit irgendwelchen administrativen Tätigkeiten. Ne? Gerade im Kundenservice. Also Lesen von E-Mails und sinnvolle Antworten verfassen, das ist was man zu 90% auslagern kann. Da schaut man drüber, sagt, das passt, lieber Agent, oder da füge ich was ein noch und dann schickt man es raus. Und da steckt für mich der Schritt 2 eigentlich der größere Mehrwert drinnen.
Ja, sehe ich auch so. Ich meine, was ja von der Microsoft sehr viel kommt, wo wir auch immer so ein bisschen abwarten, sind sehr viele Agents, die out of the box entwickelt werden, oder? Wo Microsoft die Need sieht in Standard-Business-Prozessen und dafür einen Agent baut.
Genau, ja. Ja, das ist richtig. Also wenn man jetzt auf den M365 Copilot schaut, da gehen wir den Weg, dass wir, man kann es so ein bisschen eigentlich als vier Schichten sehen. Der allgemeine Copilot, so mein Assistent, meine Assistenz, der mir für ganz allgemeine Aufgaben hilft, vom E-Mail zusammenfassen über schauen, was ist in meinem Kalender etc. Und die zweite Schicht, Out-of-the-Box Agents, das heißt, da gibt es zum Beispiel den Researcher, der mir hilft, wirklich fundierte Recherchen durchzuführen, den Analyst, der mir wirklich analytische Arbeit mit Excel und so weiter abnimmt und weitere. Das heißt, da schon einmal spezifischer, dann eventuell noch spezifischer, eben das, was ich vorher als prozessspezifisch meinte. Ich baue in der Power Platform mit Copilot Studio den Agenten für meinen Prozess und den publiziere ich in Copilot, in Lieferantenprüfung oder was auch immer. Ja. Und dann die vierte, das war's, Entschuldigung, es waren nur drei Schichten, die haben wir
erzählt. Kein Problem, das vier ist für manche herausfordernd.
Es ist auch für Large Language Models schwierig zu rechnen. Also.
Passt. Ich meine, das ist genau das, was wir sehen. Und wenn wir jetzt drüber sprechen, ist ja auch das der Punkt, wo wir dann ins Spiel kommen. Also mit den Kunden quasi zuerst einmal zu schauen, okay, was ist out of the box da? Was bringt die Microsoft? Wie kann man Standard-Use-Cases, also Agents, die es schon von Microsoft gibt, möglichst ressourceneffizient umbauen? Weil warum was Neues erfinden, wenn es schon was gibt? Beziehungsweise dann Agents zu entwickeln für wirklich Kassenprozesse. Gerade im Servicebereich, du hast angesprochen, im Energiebereich, im Serviceprozess, wo er aktuell, glaube ich, kriegen wir zumindest das Feedback, weiß nicht, wie sehr, sehr viel Druck drauf ist, Ressourcenknappheit, sehr viel, Unmut möchte ich nicht sagen, aber die Kunden sehr auslasten, sage ich mal, den Customer Service. Und da sind wir auch mit ersten Use Cases jetzt schon am Kunden, die wir umgesetzt haben, sehr erfolgreich. Was sind denn Use Cases oder Anfragen, wenn du im Enterprise größere Kunden in Österreich betreust, was ihr häufig seht? Wie bahnt sich das Ganze an? Kommt der Kunde und sagt, ich möchte einfach mal wissen, was geht bei der Microsoft, oder wie bahnt sich das an?
Also, wie gesagt, der Bereich Kundenservice, das ist immer so die low-hanging fruit, weil das kennt jeder auch als Privatperson. Da gibt es zwei Dimensionen, dieser furchtbare Chatbot auf der Homepage, den man sofort abbricht nach der zweiten Antwort, und also die Dimension nach außen und die Dimension beim Unternehmen nach innen für den Kundenservice-Mitarbeiter, diese furchtbaren E-Mails, die da reinkommen, die man beantworten muss. Gut, über das Erstere haben wir geredet, das heißt E-Mail, Antwortvorschlag, Antwortzusammenfassung ist ein No-Brainer. Ja. Nach außen, dieselben Methoden kann ich natürlich auch nach außen anwenden, um einen sinnvollen Chatbot anzubieten. Und da gibt es noch relativ wenig. Also ich glaube, wir als Kunden kennen es alle, Chatbot-Icon hat immer noch so, also bei mir löst es immer noch so ein bisschen Reaktanz aus, weil es, und es ist technisch nicht nötig, aber weil es immer noch sehr, sehr starr ist und meistens durch eine gute Navigation eigentlich hätte man sich den Chatbot sparen können. Also das ist der eine Bereich. der zweite, unabhängig vom Kundenservice jetzt Bereich, der so ein, ich nenne ihn jetzt fast mal Door-Opener ist. Also so, wenn so ein klassisches Szenario ist, Inspiration, was ist denn möglich? Was beschäftigt jedes, in dem Fall Großunternehmen, ist der Dokumenteneingang. Das heißt, egal um was es geht, sei es Rechnungseingang, Mahneingang, Bestellwesen, sonstige Dokumente, die eingehen, das ist immer so die klassische Low-Hanging-Fruit und da ist ein massiver Hebel drinnen. Also das Extrahieren von Informationen, strukturiert Extrahieren von Informationen aus, ich nehme jetzt einmal ein Beispiel, haben wir heute wieder gehabt, Rechnungen von 2000 verschiedenen Lieferanten gehen ein. Die schauen alle anders aus. Da kann man kein Modell drauf trainieren, das geht nicht. Sondern da nehme ich ein Large Language Model, da baue ich mal einen Agent und da prompte ich so weit, dass ich sage, das ist eine Rechnung, ich brauche diese Felder. Also das ist, da ist der Hebel ist da gewaltig. Das funktioniert meistens sogar innerhalb einer halbstündigen Session, dass das soweit sinnvoll funktioniert, dass man es verwenden kann. Also das ist ein Klassiker. Ein Prozessklassiker, ja. Was auch immer mehr kommt ist, und das ist einfach auch der Vorteil in dem Fall bei Microsoft von der gesamten Plattform, vom Ökosystem, ist, dass ich meine eigenen Prozessagents dann wieder in die klassischen Tools, die ich ja täglich verwende, Word, Excel und so weiter, einbaue. Und da haben wir letztens ein ganz spannendes Szenario. Auslöser war wieder ein Prozess, wo Dokumente reingehen, nämlich Bewerber, also E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas, wo halt Bewerbungsdokumente reinkommen. Also ein Langtext, vielleicht ein Motivationsschreiben und ein CV. Und da quasi ein Agent, der mir das analysiert, dann intern schaut, um was geht's da, welche Skills hat die Person, auf welche offenen Jobs wird es passen und das mir alles strukturiert in Datenbanken ablegt. Und dann aber auch der nächste Schritt, weil ich sage, wir haben das dann auch im Copilot integriert, weil das ist möglich, mein eigener Agent ist im Copilot und nicht nur in den Copilots, sondern der Copilot ist ja mittlerweile in den Office-Applikationen und der Mitarbeitende war dann in der Lage zu sagen, pass auf, zeig mir, also ich bereite mich auf das Interview vor, generiere mir bitte passende Interviewfragen, Job-Applikation ist die, also Application ist die Power Platform Architect, das ist der Bewerber und dann ist das alles fertig zusammengekommen in ein Word-Dokument aus dem Chat heraus sozusagen und man hat den ganzen Interview-Leitfaden, man hat das komplette Dokument, kann das erfassen und wieder zurückliefern. Also das sind zwei so Szenarien.
Das ist auch ein Use Case, den wir mit einem Kunden umgesetzt haben, witzigerweise Beat AI with AI sozusagen, weil die haben gemerkt, okay, Bewerbungen von Stipendiatinnen in dem Fall, wir haben auch in Kürze Referenz dazu machen, also ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern, wo es darum gegangen ist, okay, die haben gemerkt, aha, jeder schreibt quasi sein Bewerbungsschreiben nur noch mit AI und wir haben quasi auf Basis dessen die Auswertung erleichtert und haben gesagt, okay, bitte filter mal alle Antworten raus, wo du AI erkennst und nimm die mal weg und schreib direkt eine begründete Absage, wertschätzend natürlich, aber dass wir quasi erkannt haben, dass es sich hier um eine AI-generierte Antwort handelt und dass wir sie bitten würden, noch einmal eine authentische Antwort einzureichen, beziehungsweise Bewerbung. Ja, jetzt hast du schon gesagt, die Use Cases, die ihr viel seht, deckt sich natürlich auch mit unseren Use Cases. Was ich spannend finde, weil Chatbots ist auch was immer wieder kommt, aber natürlich ist eine Frustration da. Also ich kenne das bei mir, ich möchte eigentlich immer mit einem Menschen reden. Jetzt ist man ein bisschen frustriert, weil man kennt Chatbots und Voicebots aus der Vergangenheit, auch aus dem Navi, wo man sich immer denkt, der versteht mich nicht, ja. Hast du das Gefühl, dass man jetzt so ein bisschen die Barriere durchbrechen muss bei den Kunden und sagen, hey, jetzt ist aber ein Gamechanger da und das ist jetzt besser, als ihr es kennt?
Ja, also da ist eigentlich ganz, da ist auch wieder mit den Large Language Models, mit den multimodalen Modellen mittlerweile ein Gamechanger da. Also wir haben das selber auch bei der Demo-Vorbereitung da lokal Tests gemacht, weil, so wie du sagst, diese Voicebots oder IVRs oder was im Kundenservice, wo man 1, 2, 3 drückt oder ein Wort sagen kann, das ist sehr unbefriedigend. Wir haben aber mittlerweile, und das ist in unserem Portfolio, im Dynamics Customer Service Modul, wird das out of the box kommen, aber auch bei Copilot Studio haben wir die Möglichkeit, mit Realtime-Voice-Modellen aus der GPT-Familie da extrem gute Interaktionen zu schaffen. Also wir haben den Test gemacht mit einem Basismodell, das war GPT-4 Realtime, und haben da wirklich österreichische Dialekte verwendet. Das heißt, wir haben jemanden aus dem Montafon reinreden lassen, jemanden aus Tirol, also verschiedene Dialekte. Und man hat dann auch schön gesehen, die Transkription, also die Texttranskription, die war komisch. Ja. Also es war schon Deutsch, aber komplett falsch erkannt natürlich, weil der Dialekt doch vieles wegnimmt. Das Modell war aber trotzdem in der Lage zu erkennen, um was geht's. Also es hat es immer wieder zurückgeführt auf denselben Intent, in dem Fall in Deutsch, und hat dann auch sofort natürlich Sprache geantwortet. Also ich muss, da ist, wie gesagt, diese Voice-Interaktion über die Real-Time-Large-Language-Models, das ist wirklich ein Game-Changer für diese natürlichsprachige Interaktion.
Mhm. Und weil du von Dialekt gesprochen hast, ist auch wahnsinnig spannend, wie geht es dir mit dem Thema um, weil es kommt viel auch bei uns, ja, uns rufen Leute an aus Vorarlberg, ältere Leute, die sich sprachlich auch nicht umstellen wollen, wenn sie jetzt mit einem Chatbot reden.
Wie gesagt, also wir haben es ganz, war genau das konkrete Beispiel, wir haben es getestet mit echten Personen, sozusagen aus den Regionen, aus verschiedenen Dialekten, Salzburg, Tirol, zweimal Vorarlberg, und die Ergebnisse waren, also es war wirklich beeindruckend, weil da war genau die Herausforderung, wir haben Regionen, wo einfach sehr, sehr isolierte Dialekte sind. Also es gibt, ich weiß nicht, ich gehe in Salzburg im Lungau, da reden 30.000 Leute oder so einen Dialekt, oder im Montafon in Vorarlberg. Also das ist was, was mit diesen Modellen sehr viel besser wird. Hat auch auf größerer Ebene oder auf breiterer Ebene den Grund, dass die Hersteller, Microsoft und andere, seit einiger Zeit eine Initiative sozusagen im Hintergrund gestartet haben, diese ganzen Dialekte ja zu sammeln. Mhm. Also das merkt man vielleicht, wenn man von diesen Firmen wie Data Annotation Angebote bekommt, als Native Speaker sozusagen. Also das steckt da auch dahinter.
Ja, ich frage deswegen, weil wir gerade mit einem Kunden auch genau in dem Thema drin sind, VoiceBot Integration, also Contact Center, die neuere Lösung, sage ich einmal, auf Basis von Dynamics Customer Service. Und bei dem Kunden geht es, also einerseits ist das Dialektik-Thema, ist ein Riesenthema, weil österreichweit die Leute natürlich anrufen bei der VoiceBot-Einführung. Und das zweite Thema, was sie stark haben, ist das Thema, also VoiceBot-Stimme. Und da gibt es ja unterschiedliche Default-Stimmen im Microsoft, also in der Umgebung, aus denen man wählen kann, Geschwindigkeit, Sprechart, welche Voice will ich haben. Und was da auch eine Frage war vom Kunden, was ich spannend finde, die haben einen sehr prominenten Herausgeber, Firmengründer, wenn man so will, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, und da ein Stimmsample raufzuladen und quasi den Bot als diese Person sprechen zu lassen, wäre wahnsinnig lässig, weil die Stimme hat einen riesigen Wiedererkennungswert natürlich. Mhm. Ist das was, was du in näherer Zukunft auch siehst?
Wie gesagt, also es sind zwei Teile, die Sprachservices, in dem Fall, die kommen bei uns aus Azure, aus den Speech Services in Azure, die haben eigentlich beide Möglichkeiten. Also wie gesagt, das Dialektthema, wir haben es ausprobiert, wir hatten denselben Anwendungsfall oder Anfrage, ist prinzipiell mit den neueren Realtime-Voice-Modellen kein Thema mehr. Also da kann man wirklich sehr hart im Dialekt reinreden. Die zweite eben, diese Custom-Voice, das ist ein Service, den gibt es seit einiger Zeit auch im Azure-Portfolio. Okay. Das heißt, ich kann Sprachsamples da eingeben und dann wird mir diese neurale Stimme generiert. Ja, also da muss ich relativ wenig Sprachsamples eingeben. Das ist dann so wie im Zug, habe ich ja die bekannte Stimme. Ne?
Das schon heißt, an die Bot, mit dem man sprechen kann.
Ja, müssen wir vielleicht.
Würde ich oft anrufen.
Müssen wir vielleicht noch generell fragen, was beantwortet der Bot?
Ja, alles, worüber wir heute sprechen.
Ja.
Wissensdatenbank haben wir auch schon.
Wenn man die Aufnahme nicht hat, weiß man ja auch nicht. Müsste man einen Reverse-Turing-Test machen. War das ein Mensch, der da sitzt? Ja. Aber das ist was interessanterweise viele als extreme Herausforderung sehen oder auch als Blocker. Was aber gar nicht mehr da ist. Also dieser Dialektblocker ist nicht mehr da, dasselbe Multilanguage. Also diese Modelle sind, die Modelle sind in der Lage, die Sprache zu identifizieren, textbasiert in der Sprache zu antworten, aber auch die Stimmen, die dahinter sind, sind mittlerweile, ist da ein Großportfolio an neuralen Stimmen, die multilingual sind, also die Deutsch, Englisch, Französisch oder sonst was, in einer Stimme antworten können. Prinzipiell da im, in den Services.
Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart in meinem ersten Gespräch mit Andreas Aschauer von Microsoft Österreich zum Thema Demystify AI. In der nächsten Folge wird es vor allem darum gehen, wie sich AI in der Zukunft im Businessumfeld weiterentwickelt und welches Skillset man dafür braucht. Bis dahin bleibt gern dabei auf correlate.com oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, immer neugierig bleiben.